Lukas 18 sind wir. Wir beginnen ab Vers 9 heute Morgen. Ich möchte zu Beginn heute Morgen zwei Fragen stellen. Zwei wichtige Fragen, vielleicht die wichtigsten Fragen, die es gibt. Die erste Frage ist: Bist du dir sicher, dass du ewiges Leben hast und dass du die Ewigkeit mit Gott verbringen wirst? Bist du dir sicher? Zweite Frage ist, wenn du sagst, ja, ich bin mir da sicher, nimm an, du würdest sterben, was wir dir natürlich nicht wünschen, aber was auf jeden von uns irgendwann mal zukommt, aber nimm an, du würdest sterben und du würdest vor Gott stehen, als deinem Richter. Und Gott würde fragen, warum soll ich dich zu mir in den Himmel lassen? Was würdest du antworten? Sei ehrlich zu dir selbst, was würdest du antworten? Wenn Gott sagt, warum soll ich dich zu mir lassen? Also wenn du sagst, ja, ich glaube, dass ich in den Himmel komme, auf welcher Grundlage denkst du, wirst du in den Himmel kommen? Frag dich das persönlich, ehrlich. Ich werde keinen laut fragen, es ist eine Sache zwischen euch und Gott, aber es ist eine Frage, die geklärt gehört. Und ich möchte es gleich von Anfang an sagen, wenn du auf irgendwas anderes vertraust als auf Jesus allein und das Werk, was er am Kreuz für dich getan hat, dann bist du am Holzweg. Es gibt zwei Antwortmöglichkeiten, die wir geben können. Also die erste Antwort ist Selbstgerechtigkeit. Den Himmel, die Gemeinschaft mit Gott, den Segen von Gott, dass Gott mich segnet in meinem Leben, das möchte ich mir selber verdienen. Zweite Möglichkeit ist, dass du dir alles von Gott schenken lässt. Dass du es von Gott annimmst, das, was Jesus für dich verdient hat. Und das erfordert Demut. Also du kannst entweder auf dich selbst vertrauen, dass du dich rettest, oder du kannst auf Jesus vertrauen, dass er dich rettet. Ich persönlich habe lange Jahre gebraucht, es wirklich zu schnallen. Ich war früher selbstgerecht. Ich habe mir gedacht, ja, bin ein guter Mensch, habe niemanden umgebracht, gehe jeden Sonntag in die Kirche. Ja, warum soll Gott mich nicht annehmen? Bin ein guter Kerl, bin ja eigentlich besser als meine Schulkollegen da. Ich gehe im Schulgottesdienst. Mein Bruder und ich, wir waren die Einzigen aus unserer Klasse. Ja, bin doch kein schlechter Kerl. Selbstgerechtigkeit. Andere Formen davon sind Reinkarnation zum Beispiel. Ich habe am Freitag mit jemandem drüber geredet. Er hat gesagt, ja, ich glaube, dass ich immer wiederkomme. Ich habe ihm auch die Frage gestellt, ja, bist du sicher, dass du ewiges Leben hast? Wie denkst du, wird es sein? Oh ja, ich komme immer wieder. Bis du es richtig machst irgendwann. Ne? Und ich habe gesagt, oh, ich habe noch nie einen perfekten Menschen getroffen. Bist in diesem ewigen Hamsterrad gefangen, ne? Versuchen dich zu Gott hinzuarbeiten oder dir das irgendwie zu verdienen. Das ist, was alle Religionen sagen. Manche sagen in der Esoterik mehr, es ist Meditation. Du musst lange meditieren, bis du dann endlich ins Nirvana oder ins Nichts eingehen kannst oder so, als wäre das so toll. Nix ist für mich nicht wirklich attraktiv, aber andere sagen, es sind gute Werke. Du musst gute Werke tun und wenn am Ende deines Lebens die guten Werke, deine schlechten Werke aufwiegen, dann wird Gott dich irgendwie annehmen. Aber es ist Selbstgerechtigkeit, es ist was, was du verdienst. Wisst ihr, was Gott über unsere Selbstgerechtigkeit sagt? Durch den Propheten Jesaja. Er sagt, diese Versuche, uns selbst vor Gott gerecht zu machen, aus uns selbst annehmbar zu werden vor Gott, unsere Selbstgerechtigkeit sind in den Augen des heiligen, perfekten Gottes wie ein beflecktes Kleid. Und ich möchte es nicht ganz genau übersetzen, aber im Prinzip spricht er von einer gebrauchten Damenbinde. Und wenn ihr mit dem jüdischen Denken vertraut seid, dann wisst ihr, dass das im höchsten Maße unrein war. Das ist, was Gott sagt. Deine Selbstgerechtigkeit ist völlig unannehmbar, völlig unrein in meinen Augen. Jesus hat uns gesagt, Gottes Maßstab ist Perfektion. Er hat gesagt, ihr sollt vollkommen sein, wie mein Vater im Himmel vollkommen ist oder wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist Gottes Maßstab, Perfektion. Ich habe das lange nicht geschnallt. Wir haben oft so dieses Denken, ja, gute Menschen kommen in den Himmel und schlechte Menschen, die kommen in die Hölle. Gott sagt, niemand ist gut, kein einziger. Perfekte Menschen kommen in den Himmel, alle anderen in die Hölle. Der Maßstab ist ein ganz anderer. Und Gott sagt ganz klar, wenn du dir den Himmel verdienen willst, aus deiner eigenen Anstrengung, dann musst du perfekt sein. Dann musst du es wirklich gut machen. Eine kleine Lüge, ein schlechter Gedanke versaut alles. 99,999% sind nicht genug. 100%, 100% sündenlos dein ganzes Leben lang. Wenn du das schaffst, herzlichen Glückwunsch, dann hast du den Himmel redlich verdient aus eigener Kraft. Problem ist, Johannes sagt uns ganz deutlich, wenn du sagst, ich habe keine Sünde, bist du ein Lügner. Dann machst du dir selbst was vor. Und wenn du ehrlich bist, weißt du das. Ich meine, wir hatten alle schon ein schlechtes Gewissen. Unser eigenes Herz bezeugt uns, dass wir nicht perfekt sind. Niemand schafft es. Kein Mensch ist gut genug aus sich selbst für Gemeinschaft mit Gott. Wir können uns den Himmel nicht verdienen. Wir können uns diese Gemeinschaft mit Gott nur schenken lassen von Jesus. Weil er war derjenige, der ein wirklich perfektes, sündenloses Leben, was wir nicht leben können, für uns gelebt hat. Und dann hat er am Kreuz unseren Platz eingenommen und hat unsere Schuld, unsere Sünden sich zurechnen lassen, ist auf mein Kreuz, auf dein Kreuz gegangen eigentlich, hat die Konsequenz dieser Sünde erlebt, Trennung von Gott, das ist, was Sünde tut in unserem Leben. Und er hat sozusagen unsere Schuld bezahlt, unsere Schulden beglichen. Und dann ist er auferstanden und er bietet uns sein perfektes, heiliges, sündenloses Leben in Austausch an. Wie kann dieser Austausch stattfinden? Wie kann ich das annehmen, dass es wirksam wird für mich persönlich, was Jesus getan hat am Kreuz? Und das geschieht durch Glauben. Das heißt, dass ich mein Vertrauen ganz von mir selbst weglenke, ganz von mir selbst wegsetze auf Jesus Christus allein. Und auf das, was er für mich getan hat. So kommt ein Mensch in Beziehung mit Gott. So kommt ein Mensch in den Himmel. Du musst Buße tun, du musst umkehren zu ihm. Der Apostel Petrus in seiner Predigt, in der Apostelgeschichte 4, hat er gesagt, es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Auf gut Deutsch, es gibt niemand anderen in dieser Welt, der dich retten kann, außer Jesus allein. Jesus selbst hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannesevangelium, Kapitel 1, der Apostel Johannes. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Johannes 3 sagt Jesus, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben, wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Zorn Gottes über deine Sünden. Apostel Johannes im ersten Johannesbrief sagt ganz klar, und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist wo? In seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Noch irgendwelche Fragen? Gott, Gottes Wort ist ganz klar, oder? Die Frage ist, nimmst du es an? Kannst du nochmal überlegen, wie hast du diese Frage beantwortet? Wenn Gott dich fragt, warum soll ich dich in den Himmel lassen, was hast du geantwortet? Siehst du jetzt in diesem Maßstab, den Gott anlegt, siehst du, dass du dich nicht selber retten kannst? Verstehst du das? wichtige Frage ist, bist du bereit, das anzunehmen? Bist du bereit, Jesus anzunehmen? Und ich möchte heute am Ende dieses Gottesdienstes eine Gelegenheit geben. Machen das nicht oft. Aber ich glaube, zu oft hören wir und denken, ja, soll ich machen? Und reagieren nicht auf das, was Gott uns sagt. Aber es ist eine Entscheidung zwischen Leben und Tod. Das ist eine wichtige Sache. Letzte Woche hat Jesus uns ermutigt, beharrlich zu beten. Ständig Gemeinschaft mit ihm zu suchen. Das war eine Ermutigung, das war eine Einladung. Heute wird Gott zu uns sprechen darüber, welche Einstellung wir haben müssen, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben wollen. Wenn wir zu ihm kommen wollen, beziehungsweise welche Einstellung wir nicht haben sollten. Und kurz zusammengefasst, Jesus wird uns sagen, wir müssen demütig sein und nicht stolz. Seht hier im Vers 9, Lukas 18, Vers 9. Er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen für nichts achteten, dieses Gleichnis. Also er spricht jetzt zu einer Gruppe von Menschen, die darauf vertrauten, auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien. Oh Mann, wenn wir selbst gerecht sind, betrügen wir uns selbst. Wir legen einen falschen Maßstab an. Unsere Maßstäbe greifen zu kurz. Und ich würde behaupten, die wenigsten Menschen sind so unehrlich zu sich selbst, dass sie behaupten, hey, ich bin perfekt. Das ist wirklich Glauben. Und wie gesagt, das ist Gottes Maßstab. Also die wenigsten würden sagen, oh, ich bin perfekt, aber was die Leute in der Regel tun, ist, sie legen irgendeinen menschlichen Maßstab an, wann sie gut genug sind, wann sie gerecht genug sind für Gott. Und haben dann irgendeine Liste, was einen gerechten Menschen ausmacht. Oder wenn du einmal in der Woche in die Kirche gehst und wenn du fünfmal am Tag betest und jeden Tag eine gute Tat, wie die Pfadfinder, und vielleicht einmal in der Woche fastest und wenn du nicht fluchst und wenn du nicht trinkst und wenn du nicht in die Disco gehst und dann gibt es vielleicht verschiedene Bekleidungsvorschriften und schnitzen uns so eine schöne Religion zusammen, so eine schöne Liste und sagen, wenn du das backst, ja, dann bist du gerecht, abgehakt, dann hast du es geschafft. Wenn du es nicht schaffst, naja. Und wir sehen hier im Vers 9 ganz deutlich, dass ein Nebenprodukt von Selbstgerechtigkeit und Gesetzlichkeit ist, dass diese Menschen auf andere runterschauen, die ihre Maßstäbe nicht halten, die in ihren Augen nicht so gut sind wie sie selbst. Na, die vertrauten auf sich selbst, dass sie gerecht seien, und die übrigen achteten sie für nichts. Stolz gegen Gott und Überheblichkeit gegenüber den Mitmenschen, das geht Hand in Hand. Problem ist, die Bibel sagt uns, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und so erzählt Jesus diese Geschichte diesen selbstgerechten Leuten. Und er sagt im Vers 10, zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Jesus hätte keinen stärkeren Kontrast wählen können. Pharisäer, was waren die Pharisäer? Das waren die Heiligen der damaligen Zeit. Wenn wir das Wort Pharisäer hören, wir haben so ein bisschen einen negativen Beigeschmack, aber damals, das waren die heiligen Männer. Pharisäer waren die Partei in Israel, die es sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, das Gesetz Gottes bis ins kleinste Detail perfekt zu halten. Und nicht nur das, was Gott sagt in seinem Wort, sondern die hatten wirklich Bücher voll von diesen ganz kleinen, vielen menschlichen Regeln, was es bedeutet, gerecht zu sein. Und die Pharisäer haben gesagt, ja, das wollen wir alles einhalten, dafür möchten wir leben. Und die Leute haben gesagt, ihr seid heilig, ich könnte es ja nie schaffen, aber wow, das ist ein heiliger, gerechter Mann. Und die hatten wahrscheinlich schon so diesen federnden, heiligen Schritt, die waren sehr eingenommen von sich selbst, die Pharisäer. Auf der anderen Seite haben wir einen Zöllner. Die Zöllner waren damals die sprichwörtlichen Sünder. Zöllner waren Steuereintreiber für die Römer Und die Römer hatten das damals so gehandhabt. Sie haben gesagt, wir wollen von diesem Gebiet, wo du Steuern eintreibst, so und so viel Kohle haben. Und den Rest, deinen eigenen Lohn, den du darüber hinaus verdienst, das kannst du selber festsetzen. Und ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist. Viele Steuereintreiber haben das ausgenutzt und haben die Leute so richtig nach Strich und Faden abgezockt. Zöllner war sprichwörtlich für einen korrupten Menschen, für einen Verräter. Die haben ihre eigene Nation verraten, die haben für die Besatzungsmacht Rom gearbeitet. Und die Zöllner waren verhasst. Besonders von den Pharisäern. Pharisäer waren die Nationalisten, die die Römer am liebsten rausgeworfen hätten, wenn sie gekonnt hätten. Und noch einmal sehen, ist der Zöllner der Held dieser Geschichte und der Pharisäer ist der Loser. Das, was Jesus hier erzählt, das muss die Pharisäer geschockt haben, diese selbstgerechten Menschen. Was Jesus hier tut, er nimmt ihnen ihre selbstgerechte Maske ab und das kann wehtun, oder? Es kann wehtun, wenn wir uns selbst sehen, so wie wir wirklich sind. Aber wir können uns sicher sein, dass Jesu Motivation Liebe war und dass er das hier sehr sanft getan hat. Also, Geschichte, zwei Menschen gingen in den Tempel, um zu beten. Vers 11, der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch so wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Seht ihr, dass es heißt, er betete bei sich selbst. Ich finde das interessant. So ein Gebet ist kein Gebet, das Gott annimmt. Und seht ihr, was er sagt. Ich. Was mache ich nicht alles Gutes? Und er ist völlig von sich selbst eingenommen. Er ist völlig selbstgerecht. Er prahlt eigentlich, wie gut er ist, wie religiös er ist. Er richtet hier überhaupt keine Bitte an Gott. Sieht gar keine Notwendigkeit dazu. Weil er ist ja so gut. Er zählt seine eigenen Leistungen auf und dann, was macht er dann? Er verachtet den Menschen, der nicht so gerecht ist wie er in seinen Augen. Und es ist eigentlich nicht schwer. Ne? Du wirst immer irgendeinen Menschen finden, der noch schlechter ist, als du es bist. Es gibt immer einen Grund, selbstgerecht zu sein, wenn wir uns mit anderen Menschen vergleichen. Aber wie wir vorher gesagt haben, du musst dich nicht mit einem Menschen vergleichen, du musst dich mit Gott vergleichen. Und das sieht schon wieder ganz anders aus, das Bild. Vers 13. Und der Zöllner stand von fern und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Hier sehen wir einen Sünder, der sich seiner Schuld bewusst ist und der zu Gott umkehrt. Der nicht an irgendwelche eigenen Leistungen appelliert. Er benutzt auch keine tolle, eloquente, hochgestochene Sprache. Und wenn wir beten, müssen wir das auch nicht tun. Wir dürfen einfach demütig und ehrlich zu Gott kommen, so mit ihm reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Und wenn wir stottern, dann stottern wir. Das ist völlig egal. Aber das ist ein Gebet, das Gott hört. Er appelliert nicht an eigene Leistung, sondern an Gottes Gnade. Und jetzt lest ihr in Vers 14 die Beurteilung von Jesus, von diesen beiden Menschen. Jesus sagt: Ich sage euch, dieser, das heißt der Zöllner, ging gerechtfertigt, das heißt gerecht gesprochen von Gott, in sein Haus, im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Es wird im Himmel keine selbstgerechten Menschen geben. Jesus ist der Retter, nicht du selbst. Wenn du dich selber erhöhst, wenn du selber Jesu Rolle einnehmen willst, dann wirst du erniedrigt werden. In alle Ewigkeit. Dann wirst du den Platz bekommen, den du wirklich verdient hast aus eigener Kraft und das ist die Hölle. Die hast du dir wirklich verdient mit deinem Leben. Auf der anderen Seite, wenn du dich demütigst und von Gott retten lässt, dann wirst du erhöht werden in Ewigkeit. Dann wird Gott dir den Platz geben, den du nicht verdienst, den Platz mit Jesus im Himmel, den Platz, den er für dich verdient hat. Vers 15. Sie brachten aber auch die kleinen Kinder zu ihm, dass er sie anrühre. Ist eine wunderschöne Szene hier, ne? Hier haben wir Mamas und Papas und vielleicht Omas und Opas oder Onkel und Tanten. Und die bringen ihre Kinder zu Jesus, dass Jesus sie anrührt, dass Jesus ihnen die Hände auflegt und sie segnet und für sie betet. Sehen wir, dass es kleine Kinder sind, die müssen gebracht werden. Wunderschönes Bild. Das ist übrigens auch was wir tun dürfen. Wir dürfen unsere Kinder zu Jesus bringen. Als Eltern. Ich möchte an dem Punkt auch wirklich unseren Kinderdienstmitarbeitern, die den Kindergottesdienst machen jede Woche, wirklich von ganzem Herzen Danke sagen. Ihr macht einen wunderbaren, wertvollen Dienst. Ist ein Dienst, den Jesus am Herzen hat. Ich glaube persönlich, wenn Jesus leibhaftig wieder hierher wäre und wenn er die Wahl hätte, wo er dienen könnte, in der Gemeinde oder an einem Sonntagmorgen, ich glaube, Jesus wäre unten im Kindergottesdienst. Unten mit den kleinen Kindern. Und ihr Kindergottesdienstmitarbeitern, ihr könnt mit Gottes Segen rechnen. Jesus ist da unten mit euch. Und ich glaube, Jesus hat ein Lächeln auf den Lippen, wenn er an euch denkt. Und an euren Dienst für ihn. Wir haben hier ein wunderbares, schönes, zärtliches Bild. In der Parallelstelle in Markus 16 heißt es, Jesus nahm diese Kinder in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Wunderschönes Bild. Jesus mit den Kindern im Arm und er liebt sie und er segnet sie und er betet für sie. Und ich kann mir nur vorstellen, Jesus hat so im Kreis gelächelt. Das hat ihm gefallen, das hat er genossen. Kleine Kinder brauchen das, gerade kleine Kinder brauchen Berührung, ne? Und auch wir brauchen das. Willst du berührt werden von Jesus? Streck dich nach ihm aus. Komm, er liebt dich. Er ist da. Selbe Jesus. Guckt euch die Reaktion der Jünger an. Aber als die Jünger es sahen, fuhren sie sie an. Haut ab! Jesus hat keine Zeit für euch, der ist zu beschäftigt für sowas. Kinder in der damaligen griechisch und römisch geprägten Kultur, die haben nicht sehr viel gegolten. Jünger haben die Kinder als unnötige Störung gesehen. Hat sie genervt. Geht's uns manchmal so? Dass wir genervt sind, statt es als Gelegenheiten zu sehen, Kinder zu Jesus zu bringen, in ihr Leben zu investieren. Ich habe das Gefühl, dass Kinder immer mehr in unserer Gesellschaft als Störung empfunden werden, von immer mehr Leuten. Als Störung für ihre Karriere, für ihren selbstsüchtigen Lebensstil. Wir haben immer weniger Kinder, wir sind eine aussterbende Gesellschaft. Kinder werden immer früher in irgendwelche Krippen abgeschoben. Das ist eigentlich traurig. Gott sagt uns, Kinder sind ein Segen vom Herrn. Und Jesus liebt die Kinder. Jesus aber rief sie herzu und sprach, das ist so der eine Punkt, wo Jesus, er war oft zornig mit den Pharisäern, aber da hat ihn der Zorn gepackt. Als seine Jünger die Kinder abhalten wollten. Und Jesus rief sie herzu und sprach, lass die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen. Er ist frustriert mit den Jüngern hier. Lass die Kinder zu mir kommen, haltet sie nicht ab, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht aufnehmen wird wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Jesus sagt, hey, lass die Kinder zu mir kommen, diese Kinder sind Vorbilder für euch. Sind Vorbilder für uns. Es sind nicht diese selbstgerechten, angesehenen Pharisäer, denen das Reich Gottes gehört, sondern die Geringsten, die kleinen Kinder. Menschen, die sich einfach Jesus anvertrauen wie ein kleines Kind. Schlüsselwort hier ist, Jesus sagt, wer das Reich Gottes nicht aufnehmen wird, wie ein Kind. Schlüsselwort ist aufnehmen. nehmen. Wir müssen das Reich Gottes, Jesus, aufnehmen. Wir werden nur Teil vom Reich Gottes, wenn wir Jesus aufnehmen. Das Geschenk Jesu der Vergebung annehmen. Und Jesus setzt uns ein Kind hier als Vorbild. Kinder haben kein Problem mit Gnade. Kinder haben keine Probleme, Geschenke anzunehmen, oder? Ihr wisst das. Die sind ja zu stolz. Die sind manchmal ziemlich unverschämt. Mein kleiner Neffe sagt zu mir, Onkel, was bringst du mir mit, wenn du kommst? Wenn du irgendeinen Erwachsenen fragst, du hast bald Geburtstag, was wünschst du dir denn? Oh, nix. Ist schon okay. Ist uns oft unangenehm, uns beschenken zu lassen. Ne? Besonders, wenn es was Großes ist, was wir nicht zurückzahlen können. Bei Kindern ist das anders. Meine beiden Neffen hatten Geburtstag jetzt im Sommer und wir sind Ende August nach Österreich gefahren, um sie zu besuchen. Und ich habe vorher mit ihnen telefoniert und habe zu meinen größeren Neffen gesagt, zu meinen älteren, habe gesagt, Daniel, gibt es irgendwas, was du dir wünschst zum Geburtstag? Und er hat gesagt, ja, ich wünsche mir einen grünen Dinosaurier und einen Luftballon. Und grün musste sein, das war ganz wichtig. Und dann ist schnell der Kleine, der Vierjährige, der Florian ans Telefon gelaufen, hat gesagt, ich wünsche mir auch einen grünen Dinosaurier und einen Luftballon. Klare Sache. Kinder haben kein Problem damit zu empfangen. Sagen nicht, oh, ich bin es nicht würdig, dass du mir die Windel wechselst. Ich verdiene es nicht. Was tun Kinder? Die fordern. Die kommen mit Zuversicht zu den Eltern. Und Gott sagt uns, dass wir mit Zuversicht, mit Freimut vor seinen Thron der Gnade kommen dürfen. Kinder haben kein Problem damit zu bitten. Wir haben letzte Woche gelernt haben, beharrlich zu bitten. Kinder haben nicht so diese Einstellung, oh, ich bin nicht würdig, zu dir zu kommen, mit dir zu reden. Wir waren zusammen im Auto unterwegs, mein Bruder und ich und die beiden Jungs. Und mein Bruder und ich haben uns unterhalten und der Kleine saß hinten im Kindersitz und wollte meinem Bruder irgendwas erzählen. Papa! Papa! Papa, 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 Papa! Sind Kinder. Kinder erwarten einfach, dass ihre Eltern für sie da sind. Sie erwarten, dass ihre Eltern für sie tun, was sie selbst nicht tun können. Ganz natürlich. Die rechnen mit Gnade. Die machen sich keine Sorgen, die machen sich keinen Stress. Die erwarten einfach, dass der Papa oder die Mama sich darum kümmert. Vertrauen darauf, dass die Eltern sie versorgen. Und das sagt uns Jesus hier. Ihr sagt, vertraut euch so Jesus an. Und ihr werdet in die Familie Gottes hineingeboren werden. Ihr werdet das Reich Gottes erben, wenn ihr es so annehmt wie die Kinder, was Jesus für euch getan hat. Denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annehmen wird, wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und jetzt sehen wir im Kontrast zu diesen Kindern wieder einen Selbstgerechten. Im Vers 18. Und es fragte ihn ein Oberster, und sprach, guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? War ein Oberster. Er war ein Mensch, der es nach den Maßstäben von uns Menschen wirklich geschafft hat. Der war ganz oben in der sozialen und religiösen Leiter seiner Nation. Er war ein Oberster, das heißt, er war wahrscheinlich ein Mitglied von dem Hohen Rat, der Regierung, der Juden, dem obersten Gerichtshof. Also er war ein Typ, der war angesehen und er war einer, der hatte echt was zu sagen, der hatte Macht. Und wenn wir weiterlesen, finden wir heraus, er war reich. Und darüber hinaus in der Parallelstelle im Matthäus-Evangelium lernen wir, dass er darüber hinaus auch noch jung war. Und hey, das ist eine coole Kombination. Jung, reich und mächtig. Oder? Ist nicht das alles, wonach die Welt sich ausstreckt? Jung, reich und mächtig. Das ist eine coole Kombination. Ich meine, viele, bis sie reich und mächtig sind, sind sie zu alt, um das wirklich zu genießen. Aber der Typ war jung, reich und mächtig. Der Junge hatte alles. Er war der Barack Obama seiner Zeit. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Er hat gesagt, yes, we can. Nächstes hier. Er kommt zu ihm und sagt, guter Lehrer, er ist respektvoll, politisch korrekt. Dann sagt er, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu bekommen? Er war im jüdischen Werksdenken verankert, er war ein guter religiöser Junge. Aber wir merken auch bei ihm, obwohl er alles hatte, was die Welt zu bieten hat, und obwohl er alles erreicht hat, was ein junger Mensch oder irgendein Mensch in seiner Gesellschaft überhaupt erreichen kann, war er nicht zufrieden. Sein Herz war ruhelos, und das ist die Erfahrung jedes Menschen ohne Gott. Das war ganz sicher meine Erfahrung. Wir sind geschaffen für Gott. Und all diese Sachen, Geld, materielle Dinge, Reichtum, Ansehen, irdische Beziehungen, Macht, diese Möglichkeiten, die wir haben, das kann unsere tiefsten Bedürfnisse, unser tiefstes Bedürfnis in unserem Herzen nach Gott nicht befriedigen. All diese Dinge werden uns ohne Gott immer leer zurücklassen. Das Leben ohne Gott ist letztlich frustrierend und leer, sinnlos, unbefriedigend. Jesus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Und wer zu mir kommt, der wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nicht mehr dürsten. Und so kommt dieser Yuppie, könnte man vielleicht sagen, zu Jesus. Und da ist diese Frage nach Gott, diese Frage nach dem ewigen Leben, die auf seinem Herzen nagt. Obwohl er alles erreicht hatte, nagt trotzdem diese Frage aus seinem Herzen. Und er kommt zu Jesus und ist die richtige Adresse. Aber er ist verhaftet in diesem Werksdenken, in dieser Selbstgerechtigkeit, die so typisch ist für menschliche Religionen. Aber ich glaube, er kommt ernsthaft zu Jesus. Im Markus-Evangelium lesen wir, er lief herzu. Da sehen wir schon diese Dringlichkeit, diese Not in seinem Herzen, dieser Hunger in seinem Leben, das hat auf seinem Herzen gebrannt. Und da sieht er Jesus und er lauft zu ihm und dann fiel er vor ihm auf die Knie. Und er stellt ihm diese Frage. Das ist bemerkenswert. Ich meine, er hat hier sein ganzes Ansehen, seine Position aufs Spiel gesetzt. Pharisäer hatten beschlossen, dass jeder, der sich zu Jesus bekennt, ausgeschlossen wird aus der Synagoge. Also dieser Typ hat was riskiert. Aber es war es ihm wert. Diese Frage nach dem ewigen Leben war ihm wichtig. Ich hoffe, sie ist auch dir wichtig. Markus hat Jesus gesagt, denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei sein Leben einbüßt? Dann ist er wirklich ein Loser. Und dieser junge Mann hat es erkannt. Und er kommt zu Jesus und sagt, guter Lehrer, selbstgerecht, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu bekommen? Also er hatte das falsche Konzept. Er wollte sich ewiges Leben von Gott, er wollte sich vielleicht auch Segen von Gott verdienen durch eigene Werke. Und das ist nicht möglich. Die Beziehung zu Gott ist keine Arbeitsbeziehung. Keine Beziehung, die auf Verdienst beruht. Wo der eine etwas leistet und der andere entlohnt ihn dafür. Nee, die Beziehung mit Gott ist immer eine Gnadenbeziehung. Sprich, der eine ist völlig bankrott. Jesus hat gesagt, die Armen im Geiste, die werden das Reich Gottes erben. Der eine ist völlig bankrott. Er sich bewusst, er ist völlig unwürdig, wie dieser Zöllner. Und der andere ist der, der alles hat. Und der, den, der nichts hat, beschenkt. Der eine ist ein völliger Nehmer, ein Empfänger, und der andere, Gott in dem Fall, ist der Geber. Beziehung mit Gott ist eine Gnadenbeziehung. Und was bedeutet es eigentlich, aus Gnade zu leben? Das bedeutet, Gott etwas für mich tun lassen. Mich beschenken zu lassen mit etwas, was ich nicht verdient habe, ohne dass ich was tun kann. Mich retten zu lassen von Jesus, es einfach anzunehmen. Darauf zu vertrauen, auch darüber hinaus, dass Gott mich segnet wegen Jesus. Wegen dem, was er getan hat, nicht wegen dem, was ich tue. Das ist biblisches Christentum. Und es gibt eigentlich keinen anderen Weg. Dieser Mann kommt zu Jesus und er sagt, guter Lehrer. Guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu bekommen? Und Jesus, im Vers 19, Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Im ganzen Talmud finden wir nirgendwo, dass irgendein Jude jemals einen jüdischen Rabbi als gut bezeichnet hat. Nur Gott wurde als gut bezeichnet. Er ist der Gute. Und seine Perfektion ist der Maßstab für uns, für Gemeinschaft mit ihm. Und Jesus sagt zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer. Jesus sagt, bist du gewillt, mich als Gott anzuerkennen? Als den Sündenlosen? Er sagt, ich bin nicht irgendwie nur so ein guter Lehrer, der einen weiteren religiösen Weg aufzeigt, wie du dich selber erlösen kannst. Ich bin Gott. Ich bin der, der den Weg gemacht hat. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. Bist du gewillt, mich als den Weg anzunehmen? Das fragt Jesus auch jeden von uns. Und Jesus schält jetzt Schritt für Schritt, so wie eine Zwiebel, die Selbstgerechtigkeit dieses Mannes ab. Und das kann ein schmerzhafter Prozess sein. Und Jesus ist ja sanft. In Vers 20 sagt er, die Gebote weißt du. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben, also lügen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Jesus zitiert ihm hier erstmal ein paar Gebote aus den 10 Geboten, aus der 2. Tafel der 10 Gebote, genauer gesagt, wo es darum geht, wie gehen wir mit unseren Mitmenschen um. Auf gut Deutsch, Gott ist gut, wie gut bist du? Und erzählt ihm hier so ein paar Gebote auf. Und im Vers 21, er aber sprach, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Er war ein guter religiöser Jude, er war selbstgerecht. Er sagt hier zu Jesus, hey, das habe ich getan. Ich verdiene eigentlich Gottes Reich. Auf der anderen Seite hat er aber wieder gespürt, irgendwie habe ich es doch nicht. Aber es war in seinem Denken, ich verdiene es eigentlich. Er hat nicht verstanden, dass Gott nicht nur unsere äußeren Handlungen ansieht, sondern dass Gott aufs Herz sieht, auf unsere Motivation. Aufs Herz. Und Jesus sagt, wenn du jemanden hasst, Hass ist die Ursache von Mord, dann bist du eigentlich schon schuldig geworden. Wenn du lüstern einer Frau hinterher siehst, sie in Gedanken, oh, die hätte ich gerne, und du nicht mit ihr verheiratet bist, dann hast du eigentlich schon die Ehe gebrochen. Da fängt Ehebruch an, im Herzen. Diese gesetzlichen Juden haben das nicht verstanden, die haben es zu was rein Äußerlichen gemacht. Und so sagt dieser Mann, hey, das habe ich alles gehalten, so wie Paulus gesagt hat, hey, dem Gesetz nach bin ich untadelig gewesen, bis Gott ihn überführt hat und gemerkt hat, wie habsüchtig er ist in seinem Herzen. Aber wie leicht machen wir uns was vor? Wie blind sind wir oft für unseren eigenen geistigen Zustand, wie gefangen in dieser Werksreligion. Laut den menschlichen Maßstäben seiner Zeit war er okay. Aber ich glaube, gleichzeitig hat er gespürt im Herzen, ist nicht okay. Weil warum wäre er sonst zu Jesus gekommen und nicht nach dem ewigen Leben gefragt? Ich denke, wir spüren so ein bisschen was von dieser Zerrissenheit dieses Mannes, diesen Zwiespalt, dieser Kampf, der da abgegangen ist in seinem Herzen. Und vielleicht geht es dir so, dass es am Kämpfen ist in deinem Herzen. Vers 22, als aber Jesus dies hörte, sprach er zu ihm, als Jesus sah, dass er da nicht durchdrang, hat Jesus seinen Finger direkt an seinen wunden Punkt gelegt. Und er sagt zu ihm, eins fehlt dir noch, verkaufe alles, was du hast und verteile es an die Armen und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben und komm, folge mir nach. Jesus sah, dass sein Zeug ihm wichtiger war als Gott. Das war sein Wunderpunkt. Der Götze dieses Mannes war sein Besitz. Darum hat sich sein Leben gedreht. Sein Geld, seine Aktien, sein Haus, sein Auto, sein iPod, seine Playstation, sein Zeug. Das war ihm das Wichtigste. Das hatte die höchste Priorität in seinem Leben. Das hat er an Gottes Stelle gesetzt. Und damit hat er das erste Gebot gebrochen. Das wichtigste Gebot. wo es heißt, du sollst keine Götter neben mir haben. Du sollst nichts neben mir haben, sagt Gott, was mir gleichwertig ist oder was du vielleicht noch über mich stellst, was du wichtiger nimmst als mich. Gott will die erste Priorität haben in unserem Leben. Gott will der Wichtigste sein in unserem Leben. Das heißt im Gesetz, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Du sollst Gott lieben mit allem, was du bist und mit allem, was du hast. Das ist das erste Gebot. Und das hat dieser Typ nicht gemacht. Er hat seinen Besitz mehr geliebt als Gott. Und das müsst ihr verstehen hier, dieser zweite Teil von dem, was Jesus zu ihm sagt, folge mir nach, das ist universal. Das gilt für jeden von uns. Aber dieser erste Teil, verkaufe alles, was du hast, das war persönlich für diesen Mann. Jesus sagt nicht, dass wir alle alles verkaufen müssen, was wir haben. Nur wenn dein Zeug dir wichtiger ist als Gott. Wenn dir irgendwas wichtiger ist als Gott, verkauf es, wer ist los? Verschenk es, egal. Verkauf es auf eBay. Gib das Geld den Armen. Vielleicht sagt Gott zu dir was anderes. Vielleicht sagt Gott zu dir, eines fehlt dir noch. Das ist diese Beziehung, die dir wichtiger ist als Gott. Und du gehst da Kompromisse ein. Vielleicht sagt Jesus, hey, das ist was. Zählt dich ab, mir nachzufolgen. Trenn dich von dieser Person. Es betrifft die, die nicht verheiratet sind. Den Verheirateten sagt Jesus was anderes. Vielleicht sagt Jesus, eins fehlt dir noch, da ist dieses Haus, was sein ganzes Leben einnimmt. Was dir eigentlich wichtiger ist als ich. Bis sonntagsvormittags am Handwerken in deinem Haus, statt in der Gemeinde. Vielleicht sagt, eins fehlt dir noch, dein Hobby, deine Karriere, deine Selbstverwirklichung. Gib sie auf, stürz dich von dem Thron deines Herzens und folge mir. Und es ist sehr persönlich und Gott ist sehr konkret. Du weißt es, wenn Jesus seinen Finger gerade auf was in deinem Leben legt, dann weißt du das. Es ist keine Überraschung. Du weißt, was dir wichtiger ist als Gott. Und wenn Jesus da gerade in deinem Herz am Arbeiten ist, wenn du da gerade so zerrissen bist wie dieser junge Mann und du spürst, oh, Gott legt seine Hand auf was, legt seinen Finger auf was in meinem Leben, dann verdräng das nicht. Lass es zu. Jesus ist sanft, Jesus ist liebevoll. Jesus will dich nicht quälen, damit so ein Jesus will dich befreien. Weil unsere Götzen, die Dinge, die wir an Gottes Stelle setzen, die versklaven uns. Die machen uns kaputt. In der Parallelstelle in Markus 10 lesen wir, Jesus aber blickte ihn an und er gewann ihn lieb. Er gewann diesen Menschen lieb und er sprach zu ihm, eins fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast, nimm dein Kreuz auf und folge mir nach. Hör auf, für dein Geld, für deinen Besitz zu leben, für dich selbst zu leben und leb mit mir, leb für mich. Aber er gewann diesen Menschen lieb. Ich glaube, das war der liebevollste, barmherzigste, gütigste Blick, den wir uns vorstellen können, mit dem Jesus ihn angesehen haben. Jesus hat diesen Menschen geliebt. Und Jesus liebt dich leidenschaftlich. Er meint es wirklich absolut gut mit dir. Schnell noch, wie hat der junge Mann reagiert? Vers 23. Als er aber dies hörte, wurde er sehr betrübt, denn er war sehr reich. Mann, dem sind plötzlich die Kosten bewusst geworden, das was kostet, Jesus nachzufolgen. Jesus will die Nummer 1 sein in deinem Leben, er wird sich nicht mit der Nummer 2 zufrieden geben. Und da ist nicht genug Platz in deinem Herzen, in dem Herzen eines Menschen für 2 Götter. Und Jesus sagt, wenn du mich willst, dann musst du das andere aufgeben. Er war betrübt, gekämpft damit, denn er war sehr reich. Als aber Jesus sah, dass er sehr betrübt wurde, sprach er, wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes kommen. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr eingeht, sehr eindrückliches Bild, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr eingeht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Warum denkt ihr, ist es so? Ich glaube, 2 Sachen. Erstens, Reichtum bedeutet Macht. Geld regiert die Welt. Ne? Und ich glaube, ein reicher Mensch kann leichter dieses Gefühl haben, hey, ich brauche Gott nicht. Ich habe mein Leben selber im Griff. Hat vielleicht eher die Versuchung, selbst genügsam und stolz zu sein. Vielleicht ist es auch schwieriger für einen reichen Menschen, sich selbst zu demütigen und sich geistig bankrott zu erklären vor Gott. Und dann zweitens, das kennen wir alle, materielle Dinge, unser irdischer Reichtum, das kann so einnehmend sein, oder? Das kann uns so einnehmen. Wir reden nicht umsonst davon, dass Menschen habsüchtig sind. Süchtig nach Zeug oder kaufsüchtig, konsumsüchtig, machtsüchtig, unterhaltungssüchtig. Das ist einnehmend, dieses Zeug. Es sprachen aber die, es hörten, und wer kann dann errettet werden? Die Jünger waren geschockt von dieser Aussage. Ihr müsst das verstehen, im Denken der damaligen Zeit, die Leute, die reich waren, die Leute haben gedacht, wenn du reich bist, das bedeutet besonderer Segen von Gott, besonderes Wohlgefallen in Gottes Augen. Und die Jünger sagen, hey, wenn die Reichen, wenn die Geistlichsten nicht gerettet werden können, wer kann dann noch gerettet werden? Und Jesus gibt die Antwort in Vers 27 und er sprach, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Unterstreicht euch das. Menschen unmöglich, Gott möglich. So läuft der Hase. Errettung von unserer Schuld ist Gottes Werk. Das ist nicht Menschenwerk. Und er zieht unsere Herzen zu sich. Er ist fähig zu retten. Und die meisten von uns sind ein Zeugnis dafür, dass Gott fähig ist, reiche Menschen zu retten. Weil wir sind alle reich. Wir gehören zu den reichsten Menschen dieser Welt. Vers 28, Petrus aber sprach, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Er aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Eltern oder Brüder oder Frau oder Kinder verlassen hat um des Reiches Gottes willen, der nicht vielfältiges empfangen wird in dieser Zeit und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Jesus, wir haben dich zur ersten Priorität gemacht, das Reich Gottes. Wir haben dich zu Gott gemacht in unserem Leben. Und Jesus sagt, Gott wird kein Schuldner sein, irgendeinem Menschen. Wir werden immer viel mehr zurückbekommen, als wir aufgeben. Epheserbrief spricht davon, dass wir gesegnet sind mit allen geistlichen Segnungen, die Gott für uns hat in Christus. Wir sind zu Kindern Gottes geworden. Gottes Familie, Gottes Versorgung. Das Wichtigste, ewiges Leben in Gemeinschaft mit ihm. Vers 31, er aber nahm die 12 zu sich und sprach zu ihnen, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten auf den Sohn des Menschen hingeschrieben ist, was im Alten Testament über Jesus prophezeit war, den Messias. Denn er wird den Nationen, den Heiden, überliefert werden und wird verspottet und geschmäht und angespien werden. Und wenn sie ihn gegeißelt haben, werden sie ihn töten. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Das ist die Grundlage für unsere Errettung. Jesus ist für deine Sünden, die dich von Gott trennen, gestorben. Er hat deinen Platz eingenommen. Er ist auferstanden. Er lebt und er bietet dir ewiges Leben an mit Gott als Geschenk. Er bietet dir an, dass du umkleidet wirst mit seiner perfekten Gerechtigkeit. Dass du statt deiner Selbstgerechtigkeit, diesem befleckten Kleid, die Gerechtigkeit von Jesus zugerechnet bekommst. Wenn du dich ihm anvertraust, im Glauben. Vers 34, und sie verstanden nichts von diesen Dingen. Und dieses Wort war ihnen verborgen und sie begriffen das Gesagte nicht. Die Jünger haben es nicht geschnallt. Ich hoffe, du hast geschnallt heute Morgen. Habt ihr das alles verstanden? Habt ihr verstanden, wie ihr gerettet werden könnt? Zweite Frage ist noch wichtiger, hast du drauf reagiert? Wenn du wirklich ehrlich bist, hast du jemals Buße getan? Hast du dich jemals wirklich bekehrt zu Jesus? Dich ihm allein anvertraut? Und ihn allein zum Herrn und zum Gott in deinem Leben gemacht. Wenn nicht, willst du das tun heute Morgen? Ich möchte Gelegenheit geben, wirklich zu sagen, ja, ich will. Ich möchte nicht manipulieren, ich möchte niemanden dazu drängen. Bist du gewillt, Jesus einzuladen? Bist du gewillt, dein Vertrauen ganz von dir wegzusetzen auf Jesus? Bist du gewillt, dich selbst vom Thron zu stürzen und Jesus zum Herrn deines Lebens zu machen? Wirklich, wenn er sagt, geh in die Richtung und du läufst in die, wirklich umzudrehen, Buße zu suchen und ihm nachzufolgen. Bist du gewillt, in Gemeinschaft mit anderen Christen zu leben? Bist du gewillt, ein Nachfolger von Jesus zu sein? Überleg dir das, wenn das für dich noch nicht klar ist. Wir werden ein Lied singen, zur Zeit nachzudenken. Und ich werde nachher nochmal fragen, ob jemand da ist, der es wirklich festmachen will, heute Morgen mit Gott. Und wenn du merkst, dass Jesus da den Finger drauf legt und dich zieht, dann verschließe ich dem nicht. Die Bibel sagt, heute ist der Tag der Errettung. Du kannst hier rausgehen, einen Autounfall haben und in der Ewigkeit sein. Und wo wirst du die Ewigkeit dann verbringen? Schieb das nicht auf. Markus wird jetzt kommen und wir werden noch ein Lied singen.
Wasser still den Durst in mir. Komm, Heiliger Geist, Brot des Lebens, für was fehlt in mir? Komm, Heiliger Geist, denn ich bin machtlos.
Ich möchte alle Christen bitten, dass sie beten jetzt. Und ich möchte einladen, wenn irgendjemand hier ist, dem bewusst geworden ist, ich war selbstgerecht bis jetzt. Ich habe nicht auf Jesus allein vertraut, sondern auf mich. Hey, ich habe jahrelang so gelebt. Vielleicht bist du wie ich jahrelang in die Kirche gelaufen, jahrelang hierher, vielleicht in der christlichen Familie aufgewachsen und hast das ganze religiöse Ding mitgemacht, aber es war äußerlich, es war religiös, es war nicht persönlich in deinem Herzen. Wenn dir bewusst geworden ist, du hast auf die falschen Dinge vertraut und du brauchst Jesus, dann möchte ich einfach einladen. Du kannst heute beten und es festmachen und Jesus einladen, in dein Leben zu kommen. Er liebt dich. Er hat alles getan, damit du gerettet werden kannst. Du musst das Geschenk nur annehmen und auspacken. Und ich möchte einfach Gelegenheit geben. Es ist nichts Peinliches. Jesus freut sich, wir alle freuen uns, wenn du sagst, ja, ich will. Ich möchte es auch nicht peinlich für dich machen, aber wenn du da bist und du sagst, ja, ich möchte mich heute entscheiden, Jesus anzunehmen und auf ihn allein zu vertrauen, dann heb einfach deine Hand. Und ich bete. Du kannst mitbeten. Gibt es irgendjemanden, der das tun möchte? Sagen möchte, ja, Jesus, ich möchte mir nimmer länger was vormachen. weiß in meinem Herzen, dass meine Beziehung mit dir nicht in Ordnung ist, wie dieser religiöse junge Mann. Ich möchte wohl eine Sache machen mit dir heute. Will noch wer mitbeten? Lass uns beten. Ihr könnt alle mitbeten. Macht es einfacher. Wichtig ist, dass das Gebet wirklich ehrlich ist in deinem Herzen und die Worte sind nicht mal so wichtig. Aber lass uns zusammen beten und sagen, Jesus, ich danke dir, dass du mir die Augen geöffnet hast. Ich verstehe, dass du der Retter bist. Und ich möchte dir bekennen, dass ich ein Sünder bin. Dass ich Erlösung brauche. Und ich möchte meine Selbstgerechtigkeit heute aufgeben und mein Vertrauen auf dich allein setzen, Jesus. Komm in mein Leben. Ich vertraue mich dir an, rette mich, ja. Und sei du ab heute der Herr und der Gott in meinem Leben und veränder du mich so, wie du mich haben willst. Ich möchte dir nachfolgen. Amen. Das mitgebetet hast heute, feiert Gott gerade ein Fest im Himmel mit seinen Engeln. Das ist, was die Bibel uns sagt. Und ich kann nur sagen, willkommen in der Familie Gottes. Und vielleicht ein paar Dinge noch. Es ist wichtig, dass du dranbleibst an Jesus, weitergehst mit ihm. Ich kann dir heute im Namen von Jesus zusprechen, dass Gott nichts mehr gegen dich hat. Seine ganze Lebensschuld bezahlt ist. Du als gerecht und heilig und annehmbar vor ihm stehst und Gemeinschaft haben kannst mit ihm. Und dir wird bewusst werden, dass du ganz neu Gottes Stimme hörst plötzlich und ganz neu die Augen aufgehen auch, wenn du sein Wort liest. Es ist wichtig, dass du vier Dinge, dass du dranbleibst im Wort Gottes, wirklich in der Bibel lesen. Das ist unser tägliches Brot, unsere geistliche Nahrung. Es ist wichtig, dass du im Gebet bleibst, im Gespräch mit Gott. Es ist wichtig, dass du in Gemeinschaft bleibst. Ich meine, du bist heute hier, das ist schön. Bleib dran. So wichtig, dass wir wachsen können. Und als viertes erzähl es weiter, was Gott in deinem Leben tut. Und du wirst erleben, wie Gott dich gebraucht. Willkommen in der Familie Gottes. Ja.